ARD Sounds.
Deutschland ist zu krank. Dieser Meinung ist der Bundeskanzler schon lange, aber gleichzeitig scheint es Zweifel in der Regierung zu geben, ob hinter den hohen deutschen Krankenständen wirklich echte Krankheiten stecken.
Also ich gehe zunächst einmal davon aus, dass jeder, der nicht zur Arbeit kommt, auch krank ist.
Aber irgendwie scheinbar dann auch wieder nicht. Denn wie Kanzleramtschef Thorsten Frey weiter ausführt, möchte die Bundesregierung in Zukunft doch lieber einen Beleg dafür haben. Ab dem ersten Tag.
Und die Republik steht Kopf. Ist es eine Zumutung und reines Zeichen von Misstrauen, die Krankschreibung ab dem ersten Tag wieder einzuführen, so wie jetzt geplant?
Oder eben Pragmatismus und nicht zu viel verlangt, wie die Regierung sagt?
Einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten, wir sind außerdem seit knapp 30 Jahren befreundet und wir diskutieren seitdem auch pausenlos aktuelle Themen miteinander, weil wir beide einfach gern gut informiert sind.
Aber selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, was wir eigentlich davon halten sollen, dass jetzt eine erfundene KI-Schauspielerin die Hauptrolle in einem Spielfilm übernimmt.
Ist das ein Grund zur Sorge oder der Anfang von etwas Neuem, was wir uns noch gar nicht wirklich vorstellen können? Tilly Norwood wird sie genannt, diese KI-Figur, die als Schauspielerin in verschiedene Rollen schlüpft.
Also auch darüber reden wir in dieser Folge von 7 Tage wach. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns und freuen uns über eure Bewertung, über ein Abo oder auch über eure Kommentare zu unseren Themen.
Jedenfalls da, wo das geht mit den Kommentaren bei ARD Sounds, freuen wir uns einfach so.
ARD Sounds freut uns eh immer. Eieieiei. Die Koalition macht weiter mit den Reformpaketen und erwischt jetzt dabei ein Thema, was seit der Verkündung heftigst diskutiert wird und die letzten Tage richtig hochging. Demnächst soll es die verpflichtende Krankschreibung geben ab Tag 1 und keine Möglichkeit mehr zu telefonischer Krankschreibung. Denn, finden die Koalitionspartner, der Krankenstand in Deutschland sei viel zu hoch.
Die Frage stellt sich schon, ob die Deutschen so viel kränker sind tatsächlich als die anderen in Europa. Und deswegen braucht es da Maßnahmen.
So sagt es CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender im Bund Jens Spahn. Und jetzt wird darüber diskutiert, als hätten sie den Sozialstaat abgeschafft. Und ich finde die Diskussion, sage ich dir ganz ehrlich, jetzt schon übertrieben.
Ich finde das genau überhaupt gar nicht, weil die Idee schon allein totaler Kokolores ist. Es ist unpragmatisch, es ist eben nicht zielführend. Also du kannst fast jeden fragen, so ist mein Eindruck. Die Hausärzte schlagen entgeistert die Hände über den Kopf, wie sie den Ansturm von weiteren Patienten handeln sollen. Und aus der Wirtschaft kommt auch nicht nur Zustimmung, weil einige da befürchten, dass durch die neue Regelung eher mehr als weniger Krankheitstage entstehen.
Ja, das Ganze soll aber, so hat es SPD-Co-Chef Klingbeil ja später gesagt, ne? Der hat dann so ein bisschen nachgebessert so in den Aussagen. Er hat gesagt, es soll pragmatisch gehandhabt werden. Also sollen wir darüber diskutieren?
Sehr gern.
Bevor du aber loslegst, gucken wir noch einmal auf das Warum, ja?
Na gut.
Also, von Merz wissen wir ja schon länger, dass ihm die hohen Krankenstände in Deutschland nicht passen und er unter anderem darin ein Hemmnis für die deutsche Wirtschaft sieht. Er hat ja mehrfach gesagt jetzt in den letzten Tagen, diese hohen Krankenstände, die können wir uns nicht mehr leisten. Und deswegen eben diese Idee zur verpflichtenden Krankschreibung ab Tag 1 nicht mehr wie bisher üblich nach 3 Tagen Krankheit. Damit, so zumindest Jens Spahn, die Leute zweimal darüber nachdenken, ob sie jetzt wirklich krank sind.
Wer aber tatsächlich vielleicht an dem jeweiligen Morgen nicht wirklich krank ist, aber noch überlegt, ob er hingehen sollte, der entscheidet sich dann im Zweifel vielleicht doch fürs Arbeiten.
Hey, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Man hört das schon in seiner Stimme. Also es ist ein ganz seltsames Menschenbild, was dahinter steht. Ich weiß gar nicht, ob ich da anfangen soll oder dabei, dass er überhaupt Äpfel hier mit Birnen vergleicht, also bei diesen Zahlen und
ja,
so.
Zahlen erstmal. Okay. Also Merz sagt, 18 Tage krank im Durchschnitt, das sei im europäischen Vergleich zu viel. Und er meint eben, wie gesagt, das wird langsam zum Wettbewerbsnachteil, wenn die Krankenstände so hoch sind und so hoch bleiben.
So, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich blöd gegoogelt dabei, aber es ist total schwierig, die Krankenstände in verschiedenen Ländern überhaupt zu vergleichen, weil sie einfach total unterschiedlich erfasst werden.
Stimmt.
Also es muss bezweifelt werden, dass Deutschland da im europäischen Vergleich so schlecht dasteht, beziehungsweise wie man das eigentlich messen will. Aber daran will ich mich noch gar nicht abarbeiten, so richtig, worum es mir geht. Die Kurzzeitkranken, die, also um die es ja eigentlich gehen soll dabei, die werden gar nicht erfasst.
Wie meinst du das, sie werden nicht erfasst?
Also das Ärzteblatt hatte da einen Artikel dazu, die haben das geschrieben, dass man gar nicht weiß, wie viele eigentlich 1 bis 2 Tage fehlen ohne Attest, weil das wird ja nur den einzelnen Arbeitgebern gemeldet und gar nicht zentral erfasst.
Ja gut, aber das ist ja für die Diskussion nicht so relevant, weil das heißt ja, dass auf die von März genannten 18 Krankheitstage, die er so schon zu viel findet, noch ein paar draufkommen, die nicht erfasst sind. Also das kann ja jetzt kein Argument sein, nichts gegen den hohen Krankenstand zu unternehmen.
Ja, und die Frage ist aber ja, was man dagegen unternimmt und wie sie darauf kommen, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungspflicht oder AU-Pflicht ab dem ersten Tag helfen kann. Also im Ärzteblatt stand, dass der Treiber dieses hohen Krankenstands in Deutschland nicht die Blaumacher sind, sondern die vielen Langzeiterkrankten. Und die würden zwar nur rund 3% aller AU-Fälle ausmachen, also der Fälle, aber 40% aller AU-Tage. Weißt du? Wenige Leute, die sehr viele Krankentage haben.
Das kann ja alles sein, aber trotzdem finde ich jetzt nicht, dass die Welt zusammenbricht, wenn man eben sofort einen Attest braucht. Also da haben ja jetzt auch die Langzeiterkrankten keinen Nachteil davon.
Naja, außer dass die Diskussionen und Vorschläge von dieser Art eben dafür sorgen, dass Menschen, die wirklich krank sind, irgendwie negativ gelabelt werden. Du hörst ja auch schon diesen Unterton bei Jens Spahn. Also dass Menschen, die länger krank sind, nicht als normaler Teil der Gesellschaft angesehen werden, sondern irgendwie als Last, als irgendwie falsch, weißt du?
Also das alles siehst du in dieser kleinen Idee der Koalition. Was übrigens eine von sehr vielen Ideen ist.
Also ich finde, ja eben, und dadurch gewinnt es ja auch an Muster. Also ich finde das krass, wie wir insgesamt immer mehr auf nur Leistung, Leistung, Leistung eingeschworen werden. Und wer nicht liefert, oh, das ist nicht gut, nicht gut. Also das wird dann zu deinem Bild, dass die Gesellschaft sich von dir macht. Also du wirst daran gemessen. Warum so eine Härte? Also warum nicht positive Anreize setzen zur Gesundheitsvorsorge? Warum nicht mehr Geld für Prävention, für Aufklärung? Warum nicht krassere Einschränkungen für ungesunde Lebensmittel, für Alkohol? Warum nicht mehr Urlaubstage? Das macht alles die Gesellschaft und jeden Einzelnen gesünder. Stattdessen kennt aber diese Regierung jetzt nur eine Sprache und das ist die Sprache des Drucks.
Na, das ist mir zu dick jetzt. Außerdem wird es sowieso so bleiben, dass du mit deinem Arbeitgeber individuelle Abmachungen treffen kannst. Habe ich so beim Merkur gelesen. Also die hatten einen Anwalt befragt, wie das denn dann in Zukunft wird. Und der meinte, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das einzeln ausgehandelt werden kann. Solange nicht in dem kommenden Gesetz extra drin steht, dass das ausgeschlossen ist, was der Anwalt aber extrem unwahrscheinlich fand. So, also das heißt, das müssen die Arbeitgeber auch nicht so machen, wenn die es anders sehen. Und Arbeitgeber können aber auf der anderen Seite auch ab jetzt schon oder schon seit einer ganzen Weile in den Arbeitsvertrag schreiben, dass sie gerne eine Krankschreibung ab Tag 1 hätten. Auch das gibt es jetzt schon und das hat auch eine rechtliche Grundlage. Eben, das kommt dann auf den Arbeitsvertrag an. Also ich finde, du machst das sehr, sehr groß auf jetzt. So eine Regelung, die vielleicht am Ende gar nicht so viel ausmacht, ja, oder?
Also das heißt, man macht dann einfach irgendwie weiter wie bisher. Aber ich meine, wenn es eben gar nicht so viele Drückeberger gibt, sondern Leute, die wirklich krank sind und sich dann im Zweifel dann eher krank zur Arbeit schleppen als zum Arzt, aus schlechtem Gewissen oder was weiß ich, weil sie dem Bild genügen wollen.
Aber das
wollen.
Ist doch am Ende auch die Verantwortung des Einzelnen. Also wenn du krank bist, dann gehst du nicht zur Arbeit und das erwartet doch auch niemand und darum geht es doch auch gar nicht.
Aber also ich denke, es wird die Folge sein oder eine Folge zumindest. Dann gehen Leute erkältet zur Arbeit, stecken andere an oder sie sind so halb krank, setzen sich dann aber eine Stunde beim Arzt ins proppevolle Wartezimmer und holen sich dann so richtig was. Also weil die telefonische Krankschreibung soll ja eben, hast du ja auch schon erwähnt vorhin, auch dazu abgeschafft werden. Also es ergibt keinen Sinn.
Was ist denn halb krank?
Naja, diese Fälle, wo du spürst, weiß ich nicht, der Körper ist alle, vielleicht hast du einen kleinen Infekt eingefangen und du legst dich jetzt einfach mal besser hin. Und ein oder maximal 2 Tage später ist es ja von alleine schon besser. Du brauchst ja keinen Arzt.
Verstehe.
Da brauchst du auch kein Medikament. Ja. Aber jetzt musst du dich trotzdem in ein Wartezimmer schleppen, wenn das so kommt.
Die Hausärzte müssten sich ja eigentlich einen Ast freuen, ne? Also es ist ja quasi ein kostenloses Konjunktur- und Werbeprogramm für ihre Praxen.
Ja, möchte man meinen, tun sie aber gar nicht.
Ja, ich weiß. Also weil die Arztpraxen sind ja eh schon oft überfüllt, auch mit der bisherigen Regelung, ne?
Du musst mal den Hausärzteverband dazu hören, die nennen das eine Katastrophe. Also als wenn die Koalition sich überhaupt keine Gedanken dazu gemacht hätte, was das eigentlich für die Praxen bedeutet. So sehen die das. Also hier, Markus Blumenthal-Bayer, der ist Verbandsvorsitzender vom Hausärzteverband und hat beim NDR Info Folgendes gesagt.
Es werden in dieser Kombination mehrere Millionen mehr Patientinnen und Patienten in unsere sowieso schon sehr vollen Praxen drängen. Die Kranken, die uns dringend brauchen, die werden viel länger warten müssen.
Schönen Dank auch. 30 Millionen Besuche beim Hausarzt mehr, schätzt die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Also haben die sich das nicht angeguckt?
Naja,
wie soll das
gehen? Warte mal, also es hat doch auch noch niemand gesagt, dass man unbedingt zum Arzt hingehen muss. Also Merz hat sich im ZDF-Interview so ausgedrückt.
Sie müssen nicht am ersten Tag in die Arztpraxis. Sie müssen vom ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben.
Jetzt wird er philosophisch. Also man kann ja nur raten, wie kann er das denn gemeint haben? Also die telefonische Krankschreibung soll ja gleich mit abgeschafft werden, haben wir ja schon gesagt.
Ja, zweimal gesagt.
Da sieht Merz ja auch einen der Gründe für den hohen Krankenstand drin, dass man einfach nur anrufen kann, was nachweislich Quatsch ist, weil weniger als 2% der Krankschreibungen passieren ja aktuell telefonisch. Das kann man eben sehr wohl erfassen, sagen die Krankenkassen. Also das kann ja nun das Problem nicht sein. Also wie soll ich einen gelben Schein bekommen, ohne zum Arzt zu gehen? Was will der Kanzler uns damit sagen?
Videosprechstunden könnten ja vielleicht die Lösung sein. Ich weiß nicht, vielleicht meint er das. Also das bieten manche Praxen ja schon an. Das könnte auch noch ausgebaut werden. Also Ärzte dürfen ja auch per Videosprechstunde einen Attest ausstellen. Die Wirtschaftswoche hat geschrieben, dass es allein im ersten Halbjahr 2025, also bis dahin liegen Zahlen vor, 1,5 Millionen Videosprechstunden gegeben hätte, die über die Krankenversicherung abgerechnet wurden. Also 14% mehr als im Vorjahreszeitraum. Also das heißt, das scheint ja angenommen zu werden und auch angeboten zu werden. Vielleicht ist das die Lösung.
I don't know. Also du wirst, egal mit welcher Maßnahme, den Krankenstand nicht mehr auf das Niveau, dass wahrscheinlich Bundeskanzler Merz aus seiner Jugend vorschwebt, irgendwie zurückkriegen von vor 20 Jahren oder was. Also dadurch, dass wir immer länger arbeiten und immer später in Rente gehen, dadurch, dass die Jobwelt immer fordernder wird, ich bin mir einfach total sicher, dass du damit Druck und Zwang keine gesündere Gesellschaft erzwingen kannst.
Also es muss ja eh alles noch durch den Bundestag und da abgesegnet werden. Ich finde es vorstellbar, dass da auch nochmal nachgearbeitet wird bis dahin. Vor allem, wenn die Ärzte sagen, wir schaffen das nicht, das wird schon Gewicht haben. Es gibt aber eine Forsa-Umfrage dazu, die ich gefunden habe, wie die Leute, also die Bevölkerung, die Deutschen, die Idee allgemein finden. Und das Ergebnis wird dich überraschen.
Na?
Ich habe bei NTV Zahlen dazu gesehen, 44% der Befragten, repräsentativ, finden das richtig. Das hättest du nicht gedacht, oder?
Das heißt aber auch, dass die Mehrheit das nicht richtig findet, oder?
Ja, das heißt das auch.
Sehr witzig.
Gibt jetzt einen neuen Podcast über das Wacken-Festival, ne? Hast du gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Also Wacken, größte Metal-Festival der Welt, oben in Schleswig-Holstein, im KUKA Wacken, vor Jahrzehnten auf einer Bühne auf der grünen Wiese von ein paar Heavy-Metal-Freaks gegründet. Mittlerweile für 1,3 Milliarden Dollar, glaube ich, Dollar oder Euro, ich weiß es nicht genau, mehrheitlich verkauft an einen US-Finanzinvestor.
Ach, ja. Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja. Und jetzt ist die Frage, also was passiert jetzt mit dem Festival, ne? Und wie wird aus einer Subkultur von echten Fans eine Milliardenunternehmung, ein riesiges Business. Also wie ist das überhaupt passiert? Und dem geht dieser neue Podcast nach. Wem gehört Wacken, haben die sich gefragt.
Na, spannend. Hast du schon gehört?
Habe ich noch nicht gehört, aber also Thema ist mega, mache ich auf jeden Fall. Wem gehört Wacken? Metal Mythos Millionen ist der Untertitel.
Und wenn du es hörst, dann...
Na klar.
Alle Sounds.
Ah, sicher.
Sie hat lange braune Haare, ein sympathisches Lachen und einen gut laufenden Instagram-Kanal und der zeigt sie in einem Musikvideo, mehreren Shorts und Trailern und auf Starfotos. Die erste KI-Schauspielerin der Welt, Tilly Norwood.
Diese Woche kam die Meldung der Produktionsfirma hinter dieser Figur, dass ein erster Spielfilm mit Tilly Norwood in der Hauptrolle produziert wird, mit echten Schauspielern dann als Nebendarstellern.
Zu den Kritikern von dieser Idee gehören unter anderem die Schauspielerin Emily Blunt und die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA in den USA. Die hat schon Alarm geschlagen und wirft der Produktionsfirma vor, die Performances unzähliger Schauspieler und Schauspielerinnen im Grunde gestohlen zu haben, weil die KI-Figur auf eben diese Darbietung trainiert wurde, ohne Erlaubnis und ohne Vergütung, so wie wir es kennen, von KI.
Die Erfinderin Eileen van der Velden hat Morddrohungen bekommen, geht damit aber ziemlich gelassen um, offenbar, hat in einem Interview mit ABC News gesagt, sie könne den Druck und die Angst, der die Menschen verspüren, dabei verstehen. Sie glaubt aber, KI wird kommen, ob man das will oder nicht. Und sie ist ja selbst Schauspielerin und wollte sich lieber damit auseinandersetzen, als es einfach blank abzulehnen und empfiehlt das in diesem Interview auch ihren Kolleginnen und Kollegen.
Instead, I want to prepare people for that and raise awareness.
Ich will die Menschen darauf vorbereiten und zeigen, was mit dieser Technologie möglich ist. Genau darum ging es bei dem Projekt von Anfang an. und daran halten wir fest. KI-Filme werden nicht alles ersetzen. Es wird weiterhin den Raum geben für Animation, Reality-TV, klassische Spielfilme mit echten Schauspielern und eben auch für KI-Filme.
Also die Produktionsfirma von dieser KI, Schauspielerin, sitzt in Großbritannien, heißt Particle Six und gehört der Schauspielerin mit niederländischen Wurzeln Eileen van der Velden. Und die hat über Jahre eben diese Figur entwickelt und jetzt diesen Spielfilm mit ihr angekündigt. Und ich muss sagen, ich finde das bemerkenswert, dass so eine Person das macht, weißt du? Mhm. Also man sollte doch meinen, das machen die Tech-Bros, das machen die US-Unternehmen, weißt du, die eh mit KI ganz vorne sind. Das ist doch mal erfrischend, dass da jemand aus der Branche kommt.
Ja, ich weiß nicht, aber das Ergebnis von dieser Tilly Norwood, dieser Figur, ist ja am Ende dasselbe dann. Also kann man sich auch ein Ei drauf backen, dass das dann keine Tech-Bros sind, weil es geht um Disruption des Geschäfts, es geht um Trainingsdaten, für die keiner bezahlt wurde, es geht um Leute, die Angst haben, ersetzt zu werden. Und allerdings, das muss ich auch sagen, das hätte ich ja ehrlicherweise gar nicht gedacht, dass sogar der Job von Schauspielern gefährdet ist durch KI.
Nicht?
Also ich dachte, wenn man irgendwo echte Menschen braucht, dann doch da.
Nein, ey, das gab's doch schon bei Star Wars, dass die Szenen mit Prinzessin Leia produziert wurden, nachdem die Schauspielerin schon gestorben war. Also und das wirklich nur so als ein kleines Beispiel, also dass das prinzipiell geht, das muss doch dir als KI-Freak also klar sein.
Ja, aber das ist ein bisschen was anderes, weil da hast du die Schauspieler, die es schon gibt und nimmst Material von denen, aber dass man eine Schauspielerin erfindet, die es überhaupt gar nicht gibt, also eine komplett neue Gestalt irgendwie kreiert und ihr eine Persona verleiht und quasi eine neue Konkurrentin ja auf den Schauspielermarkt irgendwie raufgibt. Also gegen du musst dich ja gegen die als Jungschauspielerin durchsetzen.
Weiß
dann, das finde ich schon krass.
Vielleicht.
Und sowieso, wie darüber gesprochen wird. Und wir ja jetzt auch, in einem Reddit-Beitrag, den ich dazu gelesen habe, da hat ein User angemerkt, wie befremdlich allein ist denn eigentlich, sind denn schon die Formulierungen rund um die Sache mit dieser sogenannten KI-Schauspielerin?
Das weiß ich nicht.
Dass die Artikel zu dem Thema alle davon schreiben, dass eben die Schauspielerin Tilly Norman eine Hauptrolle in einem Film spielt, so als würde es die wirklich geben, weißt du? Und als wäre das nicht gecastet, als wäre die gecastet worden für einen Film, so. Eigentlich müsste es ja heißen, KI-Produktionsfirma macht Spielfilm mit KI-Figur.
Ja, da kann man vielleicht kurz drüber stolpern, aber ich glaube, du gewöhnst dich da super schnell dran. Also du sagst ja auch immer Chatty, wenn du ChatGPT fragst, als wäre das eine Person. Das hat man, glaube ich, in 0, nix hat man das irgendwie.
Ja, das stimmt, aber ich habe früher auch schon Spitznamen für Autos und Computer gehabt. Also das finde ich ist was anderes. Das ist eine andere Kategorie irgendwie. Das ist wie wenn, was weiß ich, der Fikus bei uns im Studio, wenn der Herbert heißt oder sowas.
Wie Herbert eine Tasse Wasser hinstellt.
So, aber hier ist es irgendwie Tilly Norwood an der Seite von Brad Pitt. Weißt du? Ob die Chemie wohl stimmt zwischen den beiden.
Ja, aber auch da, die Muppets hatten auch schon Spielfilme. Oder denk an E.T. oder Avatar. Ich meine, was ist jetzt genau der Unterschied? Ein reiner Animationsfilm, ein Spielfilm mit einer animierten Fantasiefigur wie bei Paddington oder jetzt halt ein Film mit einer KI-Figur in der Hauptrolle. Also am Ende geht es doch um die Story, um das Zusammenwirken der Charaktere, ob die Figuren glaubwürdig sind. Es ist doch eigentlich für mich
Der Unterschied ist ja, das soll ja jetzt, Tilly Norwood soll ja jetzt eine Schauspielerin sein. Also das heißt, die ist eben nicht Paddington der Bär oder Kermit der Frosch und Kermit der Frosch in New York, weißt du so, sondern das ist eine Figur, die mal die Hauptrolle in einem Thriller spielt und mal in einem Familiendrama.
Und dann
weißt
auch
du
in der
mal,
bunten steht, weil sie sich scheiden lässt.
Ja, zum Beispiel. Mal spielt Tilly Norwood eine Lehrerin mit zwei Kindern, weißt du, mal ist die vielleicht eine Geheimagentin, anderes Kostüm, andere Maske, aber dasselbe Gesicht, nur eine andere Spielweise, anderer Habitus, das ist schon was.
Aber ich weiß, ich finde das total spannend, ich finde das auch total interessant, also zu sehen, wie wandelbar vielleicht so eine Figur sein kann, die dabei aber immer noch erkennbar die gleiche ist, ist doch ein cooles Experiment.
Also was ich mich dabei der ganzen Geschichte,
Kulturpessimismus, das ist wirklich.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie merkwürdig. Frag mich ehrlich gesagt auch, ob das überhaupt Kosten spart. Das ist ein Riesenstudio dahinter.
Weißt du, was Schauspielstars verdienen? Also ab einem bestimmten Niveau lohnt sich das mit Sicherheit. Aber mir fällt noch was ein, wo wir von Animation gesprochen haben. Vielleicht ist das auch interessanter für die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler, mit einer KI zu arbeiten. Weil wenn die KI genug Power hat und du die meinetwegen sogar irgendwie sichtbar machst auf dem Filmset für die echten Schauspieler, dann können die ja interagieren miteinander, weißt du? Also stell dir das mal vor, du bist am Set mit einer künstlichen Figur, die aber quasi selbstständig auf deinen Text reagiert und den spielt. Also es muss doch für Schauspielende viel interessanter sein, als wie bei Marvel vor einem Greenscreen zu stehen, also vor so einer grünen Leinwand und mit so einem komplett verkabelten Kollegen in so einem Tech-Anzug spielen zu müssen, was ja wirklich nur noch so ein rein technisches Spielen ist und gar kein, das lebt ja auch nicht mehr so wahnsinnig.
Ich glaube, aktuell ist das wahrscheinlich noch das Gleiche, aber Ja, ist schon interessant, aber da sind wir noch nicht. Also ich meine, wenn du es richtig auf die Spitze treiben, du bräuchst ja so ein Hologramm irgendwie, was dann so auf dem Set auftaucht oder so.
Also jedenfalls, du brauchst immer noch die Expertise von Schauspielern. Und die Erfinderin dieser Figur, Eileen van der Velden, die sagt ja auch, die Schauspielerei geht in ihren Augen davon nicht kaputt. Und sie meint, es entsteht dadurch ja auch wieder neue und andere Arbeit.
Am Ende kommt es immer noch auf die Menschen an, die mit der KI arbeiten. Eine KI macht keinen Film von allein. Wie Demi Moore gesagt hat, es geht um die Seele. Und unser Team hat sich vervierfacht. KI wird viele neue Jobs in der Kreativbranche schaffen. Vorausgesetzt, die Menschen lernen, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Denn von allein entsteht gar nichts.
Finde ich auch wichtig, den Satz. KI macht nichts von alleine, Menschen machen das.
Gibt auch schon Sprüche in Foren dazu, habe ich gelesen, als ich bei Reddit unterwegs war, dass egal wie schlecht die KI sein wird. Naja, die haben sich darüber unterhalten und da kommen echt interessante Sachen raus. Und da hat einer gesagt, egal wie schlecht die KI sein wird, oder mehrere haben das gesagt, die wird immer noch besser performen als, keine Ahnung, Schauspieler XY, also dein gehasster Schauspieler.
Ja, ja, was wahrscheinlich auch stimmt.
Aber bislang hat sich auch, muss man sagen, kein Verleih jetzt aus der Deckung gewagt. Ne? Also produzieren können die den Film ja mit Particle Six da, aber ob der dann wirklich in die Kinos kommt oder ein Streamingdienst den exklusiv dann bei sich haben will.
Mit Sicherheit.
Weiß ich nicht, vielleicht wird er auch einfach nur bei YouTube hochgeladen, das ist ja noch gar nicht klar.
Es kann ja auch sein, dass der Film einfach Schrott ist oder das Drehbuch oder die Nebendarsteller oder, also ich bin mega gespannt drauf.
Ich habe ja neulich auch wegen hier KI und Kunst und dem Zusammenhang und was da passiert, den CEO von Deezer getroffen, ne? Musikstreaming-Dienst, dem französischen.
Ja, gut, dass du das für alle nochmal erwähnst, du hast ungefähr 3 Wochen von nichts anderem geredet, als dass du den CEO von Deezer
aber hier weiß es noch niemand. Die sind ja jetzt nicht gegen KI, die lassen auch reine KI-Songs auf ihrer Plattform, aber sie kennzeichnen ja KI-Musik, das ist der Umgang, den die gefunden haben, und halten die komplett raus aus ihren Playlisten und aus den Empfehlungen. Ja. So, ne? Also die machen da so getrennte Welten.
Du musst sie suchen und kriegst sie nicht serviert bei denen. So.
Genau.
Aber sie geben auch mächtig damit an, dass sie das so machen.
Naja, also die sehen ja schon als ihr Alleinstellungsmerkmal, wie sie mit KI-Musik auf ihren Plattformen umgehen, weil Spotify und Apple das ja eben nicht machen. Die kennst du ja eben nicht. Die machen das lustigerweise andersrum. Die zeigen einen Haken dahinter, wenn das wirklich menschlich ist.
Die sind schon einen Schritt weiter.
Oder zurück. Und dieser bietet ja auch diese Technik an, um KI automatisch zu erkennen, KI-Musik. Und ich habe jetzt wegen dieser Sache mit Tilly Norwood nochmal an das Interview mit dem CEO von Deezer gedacht, habe da nochmal reingehört und da ist mir was aufgefallen, was ich vorher überhört hatte.
Okay.
Was aber ein entscheidender Unterschied sein könnte zwischen Musik und KI und Film und KI. Pass mal auf, Alexis Lanternier von Deezer in dem Interview.
People want to connect with the artist, understand what the artist think. It's really about the artist, what most of music are telling something. You know, a bit from the soul.
Menschen wollen eine Verbindung zu den Artists, wollen wissen, was sie bewegt. Musik erzählt oft aus dem Leben der Menschen, die sie machen. Das ist der Unterschied zu Video, wo der Artist ein Skript hat, nicht das echte Leben. Das macht echte Künstler schwer durch KI ersetzbar. Außerdem, ein Großteil ihres Einkommens stammt heute aus Live-Auftritten. Bis Menschen lieber einem Avatar auf der Bühne zuschauen als echten Artists, dürfte es noch eine Weile dauern.
In the stadium, I think we still have a bit of time.
Weißt du, Film ist eh geskriptet, das kannst du auch mit KI oder mit Animationen nachbauen, aber in der Musik ist immer noch der Faktor live dabei und das ergibt jetzt Sinn, finde ich, mit dieser Geschichte von Norwood.
Ja, verstehe, aber in der Schauspielkunst ja auch Theater. Also vielleicht sorgt diese ganze Entwicklung am Ende ja dafür, dass die Theater wieder einen Peak erleben, weil du da dann eben das Echte kriegst.
Ja, vorstellbar, aber es ist auch schon irgendwie eine ganz andere Kunstform. Als Film, oder? Also wo du so blitzschnelle Szenenwechsel hast, nahtlos ja von einem Raum in den nächsten springst, das geht ja auf der Bühne gar nicht. Und da reden wir noch nicht mal von Special Effects und dem Sound im Kino und so. Also ich könnte, oder beim Streaming, also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Charakter, dass das jetzt ein erster Anfang ist von einer ganz neuen Art von Film, ne? Oder so ein Punkt, auf den man zurückschaut später und sagt, damit ging es irgendwie los, was
Neues so. Ja. Tja, nur was ging damit los?
Also wie das wissen wir in 20 Jahren.
Beschreibt man das jetzt? Ja, aber...
Also mir ist aufgefallen bei einem YouTube-Format, wo die sich über den Fall Tilly Norwood unterhalten haben, wenn die versucht haben zu beschreiben, was das ist, dass diese Performance von echten Menschen unterscheidet von der KI, dann sind die ruckzuck bei dem Begriff Seele gelandet. Mhm. Weißt du, so irgendwie man würde die Seele sehen in den Augen von echten Schauspielern.
Ja, dieser CEO hat ja auch von Seele gesprochen so und die Erfinderin von Tilly Norwood ja auch. Also ich weiß nicht, ich finde es schwierig, den Begriff Seele. Aber irgendwas sucht man da wohl, um dieses Gefühl auszudrücken, was man vermeintlich spürt bei echten Menschen und was man bei einer KI dann nicht spürt, bis die KI dann die Seele
nachbauen. Gar nicht aufgefallen, kann. Dass die auch alle von Seele gesprochen
ja,
haben.
Ja.
Aber es ist schon interessant, braucht Kunst Seele, ist dann die Frage. Ne?
Ja. Vielleicht eher in die Richtung, dass man sich selbst erkennt, oder? Dass da etwas ist in so einer Performance, in einem Song oder auch in der bildenden Kunst, wo man sich erkannt fühlt oder was gezeigt bekommt, was einen sich damit verbinden lässt, berührt.
Also eine Botschaft über das Leben dann oder über das ja, Dasein.
Also
oder
wir werden jetzt extrem philosophisch so, aber...
Wie der Kanzler.
Also, also nur, wenn die KI nach der Methode der Wahrscheinlichkeit geht, also was ist die wahrscheinlichste Antwort auf ein Problem, dann ist das doch nur eine Frage der Zeit, bis die treffende Antwort kommt, oder? Bis es genau sitzt, die Formulierung, das Gemälde, das Lied. Weißt du, was ich meine?
Das ich weiß nicht, ich finde es immer... Irgendwann
ist es perfekt.
Ich find's
irgendwann
immer noch,
ist es das, was du gesucht hast.
Ich finde es immer noch gruselig.
Ja, aber ist nicht schlimm. Im Bereich Kino, du, es gibt 120 Jahre Filmgeschichte mit echten Menschen. Also du kannst KI komplett vermeiden, ist ein Problem zukünftiger Generationen. Du kannst dein ganzes restliches Leben lang Filme mit echten Menschen gucken und wirst sie trotzdem nicht alle schaffen.
Das ist irgendwie tröstlich.
Was war sonst noch?
Jetzt sag mal einmal ehrlich. Hast du mittlerweile...
Nein.
Du weißt doch noch gar nicht, was ich sagen will.
Doch, ob ich nicht mittlerweile WM gucke. Nein. Also hier und da lief es natürlich mal nebenbei oder ich habe mal wieder eine Zusammenfassung und guckt, ja, aber nein. Und ich bleib da auch bei, ganz ehrlich. Das ist so
der
krass.
Boykottiert
es, ey. Es ist so, aber alle
einfach.
Zwei Wochen, und diese WM geht ja gefühlt zwei Jahre, und alle zwei Wochen sprichst du mich wieder drauf an und ich bleib dabei. Es ist so krass, was da passiert. Ich höre ja immer den Fußball-Podcast von Freunden dazu. Die haben gesagt, es könnte sein, dass diese WM das Turnier, also die Idee Weltmeisterschaft, für immer kaputt macht.
Ach, weiß ich nicht, wegen Trump und der roten Karte jetzt.
Zum Beispiel, die USA bekommen eine umstrittene rote Karte, sodass einer ihrer besten Spieler im nächsten K.O.-Spiel gesperrt wäre und Trump ruft bei der FIFA an, bei Infantino, FIFA-Boss persönlich und sagt nach eigenen Angaben, pass auf, ich habe das mitgeschnitten aus der Pressekonferenz, sagt nach eigenen Angaben, ja, ich habe gebeten, dass sie sich das mit der roten Karte nochmal anschauen. Hier, hört ihr das mal an.
But all I did, I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And you want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took, Harry Kane. Harry Kane, we're going to take you out of the game, Harry, because you happen to hit somebody a little bit harder than... You can't do that.
Das ist unglaublich.
Also Trump sagt, er sei ja sehr, sehr gut darin, Fouls zu erkennen, und er fand nicht, dass das ein Foul war. Und es war jetzt auch nicht so, dass jemand da dem anderen in die Fresse gehauen hätte oder so, sondern mein Gott, so, man könnte ja jetzt zum Beispiel auch nicht Harry Kane von England, der Superstar, sagt er als Beispiel rausnehmen, nur weil der mal ein bisschen härter zur Sache geht, weil das ging ja nicht, das ist ja der beste Spieler. So, und was passiert? Und was
Trump.
Passiert?
Die FIFA hat die rote Karte zurückgenommen und der Spieler, Folarin Balogun übrigens, durfte beim nächsten Spiel gegen Belgien doch mitspielen. Also die haben die USA dann allerdings, ich meine, das ist ja auch das Ding, die haben die dann total rasiert und sind ja trotzdem rausgeflogen.
Ja, aber wenn die USA gewonnen hätten, wäre das wochenlang das Thema gewesen. Ja. Und trotzdem, dass eine rote Karte später am grünen Tisch überprüft und zurückgenommen wird, das gibt es nicht im Regelwerk. Das gibt es nicht.
Ja.
Mindestens ein Spielsperre, sagen die Regeln. Das kann gegebenenfalls am grünen Tisch noch auf eine längere Sperre erweitert werden, wenn das Foul besonders krass war. Aber kürzer geht gar nicht. Und alle in der Fußballwelt sagen das. Alle, dass das nicht geht. Aber ach nee, Trump hat angerufen, geht doch. So, kommt, ist kaputt, ist Ende. Das hat mit einem geilen, sportlichen, schönen, fairen, inklusiven Wettbewerb überhaupt nichts mehr zu tun. So, das muss man sich überhaupt gar nicht mehr angucken.
Ach, weiß ich nicht. Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Es passiert ja auch alles gleichzeitig.
Was passiert gleichzeitig?
Naja, es passiert so ein Skandal wie Trumps Anruf. Es passiert die maximale Vermarktung durch astronomische Ticketpreise und sowas wie mehr Werbung durch allgemeine Trinkpausen. Und ich meine, du hast gleichzeitig historische Spiele, unglaubliche Spiele, wo du nägelkauend vor dem Bildschirm sitzt und gar nicht weißt, für wen du sein sollst. So viele Emotionen im Spiel. So. Also ich finde
zum
das
Beispiel?
Krass. Na, zum Beispiel Ägypten gegen Argentinien. Ey, ich bin fast ohnmächtig geworden.
Der Elfmeter ist gehalten.
Yes, sir! Yes, sir!
Flanken und Argentinien taumelt. Messi wieder mit dem Flankenball, der kommt mal das Tor.
Das, weißt du, Ägypten, was für ein Spiel. 2-0 haben die geführt und das lang. Alle dachten, Sensation, Ägypten schmeißt Messi und Argentinien einfach raus. Und dann schießt Argentinien in etwas über 10 Minuten 3 Tore hintereinander weg und gewinnt in der Nachspielzeit. Also ich meine, für solche Spiele guckst du doch, für sowas guckst du doch WM. Das sind ja sportliche Emotionen, die gibt es auf dem Niveau doch nur bei der Weltmeisterschaft.
Aber gerade das Spiel, ne? Also es gab mehrere strittige Szenen, die alle zugunsten von Argentinien ausgefallen sind. In einer hätte man locker Elfmeter geben können, ein Tor wurde für Ägypten nicht gegeben, auch sehr strittig. Die Ägypter waren danach und sind es immer noch völlig außer Rand und Band. Der ägyptische Trainer hat nach dem Spiel gesagt, dass er glaube, dass das Spiel manipuliert gewesen sei, hat er in die laufenden Kameras gesagt. Er meinte, es sei völlig klar, dass es darum gehe, Argentinien und damit natürlich Lionel Messi möglichst lange im Spiel zu haben.
Ach, ja,
naja, warum? Weil Messi am meisten Geld bringt. Also der Gedanke ist jetzt schon nicht völlig abwegig. So, mit Abstand der bekannteste Spieler bei der WM, der wahrscheinlich beste Fußballer aller Zeiten. Allein wegen Messi schalten zig Millionen Menschen auf der ganzen Welt die Argentinien-Spiele ein. Die stellen sich den Wecker und schauen zu, egal welche Tages- oder Nachtzeit. Wer macht das für ein Spiel von Ägypten,
aber wenn jetzt die jetzt weiterbekommen? Glaubst du ernsthaft, dass da ein ganzes Schiedsrichterteam auf der Weltbühne von ganz oben angewiesen wird? Wenn nötig, pfeift ihr das so, dass Argentinien weiterkommt, das bringt uns so und so viele Millionen mehr Einnahmen, dann kriegt ihr auch was ab und dann werden die Linienrichter, der Schiri, die Videoschiedsrichter, die werden alle drauf eingeschworen und am Ende gewinnt Argentinien wegen Schiedsrichterentscheidungen?
Ob ich persönlich das vorstellbar finde, meinst du? Also du meinst, dass Trump bei Infantino anruft wegen einer roten Karte und die dann zurückgenommen wird, was tatsächlich geschehen ist, und dass Schiedsrichter angewiesen sind, im Zweifel für Messi zu pfeifen, was Ägypten der FIFA unterstellt, das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
Ey, also jetzt spitzt du es aber sehr zu, das eine ist ja auch in der Öffentlichkeit passiert. Naja, außerdem habe ich zuerst gefragt.
Sagen wir so, es wäre nicht der erste Schiedsrichterskandal im Fußball, aber es wäre der erste auf so einem Niveau, ne? Aber nein, ich glaube das nicht, dass so Verschwörungserzählungen haben meistens einen Haken. Es wären zu viele, die involviert wären und im richtigen Moment die passende Entscheidung treffen müssten bei so einem dynamischen Spiel mit so vielen Ereignismöglichkeiten. Ja. Aber darum geht es auch überhaupt nicht, ob das Spiel verschoben war oder nicht. Es geht darum, dass man das ernsthaft abwägt, ob das sein könnte. Und sich, glaube ich, viele bei dem Gedanken erwischen, nach allem, was bisher rund um die WM passiert ist, naja, so ganz unglaublich wäre es nicht. Und das macht halt einfach total viel kaputt.
Ja, das ist schon jammerschade, das stimmt.
Sag ich ja.
Dass du das immer alles so negativ sehen musst.
Du bist echt so blöd.
Egal, weißt du, wen Friedrich Merz und Jens Spahn über alles lieben würden?
Abrupter Themenwechsel, nein.
Den Gepard.
Weil wendig, flexibel, belastbar, fleißig und arbeitet sogar nachts.
Exakt. Und er wird niemals krank. Ohne Quatsch. Geparden haben eine angeborene Immunantwort gegen Erreger. Da träumst du von. Die gehen nicht zum Arzt. Die haben immer alle Abwehrkräfte auf 11.
Der hier klingt aber ein bisschen verschnupft, muss ich sagen.
Ach, Quatsch. Weißt du, selbst
der
wenn...
Ich habe das Gefühl, er geht sogar krank auf die Jagd.
Selbst... Der geht auf jeden Fall nicht zum Arzt. Er braucht keinen Attest. Tschüss.
Tschüss.
Oh, guckst du heute?
Hast du das gelesen von dem Briten, der auf Mallorca Handtuchreservierer angegriffen hat? Mit Juckpulver. Habe ich bei RTL gesehen. Pass auf, der hat Hotelurlaub gemacht auf Mallorca und hat da irgendwie nie eine Liege abbekommen, weil die immer schon von Leuten reserviert war. Man kennt das, ne? Die dafür extra um 6 aufgestanden sind, mit dem Handtuch diese Liegen reservieren und dann erstmal stundenlang nicht wiedergekommen sind. Man kennt das Phänomen, ne? So, dann ist der, als er die Schnauze voll hat, auch morgens um 6 aufgestanden. Und hat dann tagelang beobachtet, wer immer wieder dieselben Liegen da reserviert hat. Und ist dann hingegangen, wenn die Liegen wieder verlassen haben, weil die legen ja das Handtuch hin, dann hauen die ab und dann kommen die erst mittags wieder oder was und hat Juckpulver in die Handtücher gegeben. Hey, die jetzt Leute gibt. Die Leute sind bald verrückt geworden, als sie sich mit den Handtüchern abgetrocknet haben. Wirklich, überall rote, juckende Flecken und so. Also der Rächer war unterwegs und ich habe mir dann gedacht, wer hat eigentlich mehr einen an der Marmel? Die Liegenreservierer oder der Juckpulverrecher? Also sie sind doch alle nicht ganz dicht.
Ich bin auf jeden Fall in einer Liga.
Ach, herrlich. Aber nicht in der ersten.
Ach, das bis gleich.